Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Junge Dramatiker stehen auf dem Spielplan in Frankfurt und Nürnberg und somit auch auf dem heutigen Stundenplan unserer Theaterkritiker in der ersten Hälfte dieser Fazitsendung. In der zweiten Hälfte zählen wir dann den Countdown zum Brexit. Wir sprechen mit der Leiterin des Londoner Goethe-Instituts über die notwendige Neuausrichtung und wir hören von unserem Korrespondenten live aus Westminster, wie der Brexit heute Nacht auf den Londoner Straßen inszeniert wird. Der junge österreichische Dramatiker Ferdinand Schmalz hat den berühmten Jedermann aktualisiert. Das Schauspiel Frankfurt schreibt, er habe das Original von Hugo von Hofmannsthal aus dem engen Moralkorsett des mittelalterlichen Mysterienspiels befreit. Jedermann ist hier ein selbstherrlicher Banker, der unruhend vor seinem Haus hin oder her ein ausschweifendes Gartenfest feiern will. Jedermann, gespielt von Wolfram Koch.
Nur muss so eine Leihgabe, ein Darlehen der Natur, muss etwas abwerfen, damit sich das Geschäft auch lohnt. Im Fall von diesem Lustgarten muss dabei eine Lust auch rausspringen für den Eigentümer. In diesem Fall jetzt mich, den Jedermann.
Das hat er gut gesagt, der Jedermann.
Darum, heute ein Fest, ein Gartenfest. Heute soll's an nichts fehlen.
Was für eine Wendung dieses Fest dann nimmt, hat der Theaterkritiker Christoph Leibold gerade erlebt bei der deutschen Erstaufführung von Jedermann stirbt am Schauspiel Frankfurt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ferdinand Schmalz hat das Stück als Auftragswerk für das Wiener Burgtheater geschrieben. Vor 2 Jahren wurde es dort uraufgeführt. Beim klassischen Jedermann, da geht es um Geld, Macht, aber auch den Tod. Wie hat der Mitte-30-jährige Ferdinand Schmalz diesen Stoff überschrieben?
Das sind schon die Themen, natürlich Geld, Macht, Tod und der entscheidende Aspekt, Sie haben es angesprochen, Jedermann ist hier ein Banker oder Börsenspekulant, daher natürlich in Frankfurt bestens aufgehoben. Der betet das Geld an und der kann auch plausibel erklären, warum. Weil Geld auch mit Glauben zu tun hat. Es ist ja nicht das Papier, das den Wert ausmacht, sondern dass wir alle miteinander dran glauben, dass wir einen Gegenwert dafür kriegen. Also Jedermann glaubt ans Geld, nicht an Gott. Dumm nur, dass er die Rechnung ohne den Tod gemacht hat. Also das Leben ist ja auch sozusagen nur auf Pump und irgendwann will es der Tod zurückhaben. Und dieser Jedermann ist ein großer Verdränger, der nicht nur den Tod verdrängt, sondern auch gleich die ganze Welt verdrängt und aussperrt. Also das Fest mit diesem Garten, der Lustgarten, ist bei Schmalz. Es könnte der Garten einer Villa eines Reichen sein, aber es gibt auch Anspielungen auf Europa, auf die Festung Europa, die dieser Garten sein könnte, in dem sich die erste Welt von der dritten abkapselt.
Ja. Inszeniert hat das Ganze Jan Bosse, ein Regisseur, wird immer gesagt, der Schauspieler liebt. Mit Wolfram Koch hat er zuletzt bei den Bregenzer Festspielen Don Quixote realisiert. Wohin treibt Bosse jetzt diesen Jedermann?
Er treibt ihn in einen Käfig. Er sperrt Jedermann, diesen Raubtierkapitalisten, in eine Manege oder eben einen Käfig, der nicht golden, aber silbern ist. Eine Bühne ist, die Bühne ist mit Gitterstäben eingefasst und Wolfram Koch läuft erstmal in Unterwäsche auf die Bühne, zwitschert auf so einer komischen Tröte, ist eher ein komischer Vogel als ein Raubtier, wirkt fast wie so ein dementer Tattergreis aus der geschlossenen Station im Altenheim. Nimmt vielleicht den Tod am Ende vorweg, wenn dieser Jedermann zum Niemand wird. Zwischendrin trägt aber dann mal Toga, wie ein dekadenter Römer, oder einen Pelzmantel, wie ein barocker König. Und in diesem Garten, da liegen so blaue Blasen und Ballons herum und weiße Brocken, die ein bisschen aussehen wie Köpfe von so gigantischen Champignons. Alles sehr futuristisch, maximal naturentfremdet. Wenn man es so schildert, klingt es eigentlich ganz schlüssig. Ich fand es aber in der artifiziellen Anmutung wahnsinnig gekünstelt, weil auch alle sich sehr manieriert in dieser Kunstwelt bewegen und auch Wolfram Koch, vielleicht eben getrieben von der Regie, ist auch sehr manieriert, hat ein paar starke Momente, aber auch sehr viel Manierismen und sehr viel alberner Klamauk.
Aber gekünstelt ist ja manchmal auch die Sprache des Autors Ferdinand Schmalz, also der ist bekannt für seinen, sagen wir mal, spielerischen Umgang mit der Sprache. Wie wird dieser Abend denn gesprochen?
Ja, da würde ich mal unterscheiden. Die Sprache bei Ferdinand Schmalz ist nicht gekünstelt, die ist kunstvoll. Und der Umgang mit der Sprache hier, das ist wirklich ein Knackpunkt für das relative Misslingen dieser Inszenierung. bei Schmalz, das ist eine volksstückhafter Kunstdialekt, wie man das von Horvath-Stücken oder Krötz kennt. Die Sprache ist das Süddeutsche eingeschrieben, eben kunstvoll, nicht gekünstelt. Das hat auch was sehr Handfestes. Und bei Jan Bosse und dem Ensemble, da hat man das Gefühl, die haben so gar kein Ohr für diesen Tonfall und auch für das Süddeutsche. Also die Sprache von Ferdinand Schmalz bringt Dinge mundartlich und in der Verdichtung auf den Punkt. Da klingen die Sachen einerseits schlicht, aber zugleich lebensweise. Und bei Bosse wird das extrem zerlabert, geschwätzig, verschwurbelt und manchmal auch so sehr bedeutungshuberisch behandelt.
Mhm. Nun ist ja die Message, Geld regiert die Welt, nicht so wahnsinnig originell. Was haben Sie, Herr Leibold, aus dieser Aufführung darüber hinaus mitgenommen?
Aus der Aufführung weniger, aber aus dem Stück, na gut, vielleicht im letzten Endes dann auch aus der Aufführung. Es geht gar nicht so sehr darum, dass das Geld die Welt regiert, sondern dass dieser Jedermann, wie viele von uns heute, wie wir, die auch jeder Männer und jeder Frauen sind und vielleicht das Geld ein Stück weit anbieten, eine Karriere hatte dieser Jedermann, aber kein Leben. Was macht ein Leben aus, wenn religiöse Sinnstiftung wegfällt? Also Gott wird hier bei Schmalz nicht einfach nur vergessen, wie bei Hugo von Hofmannsthal. Der ist einfach abgeschafft. Und dann geht es um die Frage, oder Schmalz dreht das sozusagen um. Es geht nicht mehr darum, dass wir sagen, wie leben wir fürs Jenseits, sondern das Leben schmeckt, heißt es mal, ohne den Tod nach nichts. Und einer der schöneren Momente ist, wenn am Schluss der Tod Mechthild Großmann, die kennt man als Staatsanwältin aus dem Münsteraner Tatort, die als Tod dann den Jedermann erklärt, denk dich nicht als Lebender, der sterben muss, sondern unser Normalzustand ist der Tod. Denkt euch als nicht existent und dann seht ihr, wie das Leben schmeckt.
Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz über die aktuelle Situation in Frankfurt reden. Die Stadtverordnetenversammlung hat gestern Abend beschlossen, Oper und Schauspiel neu zu bauen. Ist die Entscheidung generell eine gute?
Ich glaube, das ist schlicht die rational richtige Entscheidung. Der 60er-Jahre-Bau mit dieser charakteristischen Glasfront, der ist einfach marode. Es gibt keinen Zweifel am Sanierungsbedarf und die Sanierung ist offenbar, hat man sich durchgerechnet, teurer als ein Neubau. Also rechnen können Sie in Frankfurt. Jetzt geht es einfach weiter. Die nächsten Fragen werden sein, Theater und Oper sind ja da nebeneinander. Kommen die beide wieder an diesen Ort hin? Wird einer dieser beiden Institutionen an einem anderen Standort ein neues Quartier haben? Das wird jetzt zu klären sein.
Christoph Leibold live aus Frankfurt am Main nach der Premiere von Jedermann stirbt. Jan Bosse hat das Stück von Ferdinand Schmalz am Schauspiel Frankfurt inszeniert. Sämtliche Aufführungen im Februar sind bereits ausverkauft, aber für den März gibt es dann wieder Karten. Christoph Leibold, besten Dank.
Gern geschehen.
Die Theaterstücke des Nürnberger Hausautors Philipp Löhle, die werden als Antikapitalismus-Grotesken bezeichnet, als skurrile, bisweilen sarkastische Tragikomödien, als Systemkritik, die humorvoll den Finger in offene Wunden legt. Diesmal geht's um die Angst der Deutschen vor Migration. Anti-Europäer, eine Völkerschau, nennt Philipp Löhle sein neues Stück. Am Abend ist es im Staatstheater Nürnberg uraufgeführt worden, in der Regie von Tina Lanik und für Fazit war Sven Ricklefs dabei. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum nennt Philipp Löhle das Stück denn im Untertitel eine Völkerschau?
Naja, die Völkerschau, das ist ja ein Begriff, der insbesondere im Kolonialismus seine Blüte hatte. Das waren anthropologische Zurschaustellungen wirklich der kolonial unterworfenen Völker, von denen dann Einzelne oder auch Gruppen in Zoos oder im Zirkus oder auf dem Jahrmarkt im wahrsten Sinne des Wortes zur Schau gestellt und begafft worden. Und das hatte auf der einen Seite den Schaueffekt des Exotischen natürlich und sollte auf der anderen Seite noch einmal die Überlegenheit auch des Kolonialherren dokumentieren, der den Unterworfenen wirklich wie ein Tier im Zoo vorgeführt hat. Philipp Löhle benutzt diesen Begriff und das Prinzip, das dahinter steckt, nun unter wirklich sehr intelligenten, umgekehrten Vorzeichen. In seinem Stück sollen vermeintliche Prototypen des Deutschen in Afrika in einer moderierten Veranstaltung als abschreckende Beispiele vorgeführt werden, um den eventuell Fluchtwilligen, der diese Veranstaltung besucht, davon abzuhalten, sich nach Deutschland auf den Weg zu machen. Dahinter steckt, dass das Auswärtige Amt seit 2015 Veranstaltungen tatsächlich in Afrika veranstaltet, moderiert, in denen Fluchtwillige davon abgehalten werden sollen, auf die Flucht zu gehen, indem ihnen Fluchtsituationen, also Ertrinken oder Vergewaltigung oder so, wirklich vor Augen geführt werden soll. Und
das genau hat Philipp Löhle vermutlich ja mehr provoziert als inspiriert, dieses Stück zu schreiben. Also wie hat er denn jetzt genau daraus seine Geschichte entwickelt? Was für ein Setting ist das?
Ja, das Stück beginnt zunächst einmal, indem es diese Veranstaltung zeigt. Das Publikum ist also eigentlich in der Position eines fiktiven afrikanischen Publikums, dem diese Völkerschau gezeigt werden soll, damit es sich am Ende abgeschreckt von seinen etwaigen Fluchtgedanken abwendet. Nur, dass diese Schau durch verschiedene Einflüsse dann auf der Bühne schnell aus dem Ruder läuft. Da gibt es zum einen schwelende Konflikte zwischen den vorgeführten Deutschen. Da gibt es zum Beispiel eine Einspringerin, die für Verwirrung sorgt, weil eine Protagonistin wohl in Mali, wie es heißt, verloren gegangen ist. Und da kommt es während der, wie man sieht, ziemlich dilettantisch eingeübten Veranstaltung mehr und mehr also zu konfliktiven Ausreißern, die dann nichts eben mehr mit der eigentlichen Veranstaltung zu tun haben. Das heißt, Philipp Löhle erzählt eigentlich nicht wirklich über Afrika und auch nicht wirklich über Flucht, sondern er lässt mehr und mehr zumindest im Text auf sehr pointierte Weise innerdeutsche Konflikte aufpoppen. Und erzählt also von Ost-West-Konflikt, von Frau-Mann, von Transgender, kann man sagen heutzutage wieder oder darf man wieder sagen. Das heißt, im Grunde wird dem Publikum, also einem deutschen Publikum, das aktuelle Deutschland über den Umweg Afrika vorgeführt.
Und über was für Personen? Also was sind das für Typen, die er da zusammenbringt?
Naja, das sind, wie gesagt, sollen Prototypen sein. Das ist zum Beispiel eine ostdeutsche Friseuse, ein gefallener, insgesamt vier Figuren, ein gefallener Beamter, ein Afrodeutscher mit wirklich lupenreiner Spießervergangenheit und dann noch der titelgebende Andi, also Andi Europäer, wobei Philipp Löhle diesen Titel sehr amüsant schon trippeldeutsch daherkommen lässt. Zum einen also Andi Europäer vom Namen Andi, dann kann man das lesen als Andi Europäer, wie das Stück dann annonciert ist. Oder man kann es auch fränkisch konnotieren, aus dem Andi Europäer einen Anti-Europäer herauslesen. Und dazu kommt dann noch die Figur, die Moderatorin Heike, die ganz besonders betont freundlich immer wieder versucht, aus allen Situationen das Abschrecken am Deutschsein herauszuarbeiten. Und vielleicht hören wir uns das mal an.
Deutsch! Das klingt doch wie, wenn man mit dem Auto wogegen fährt, oder? Deutsch! Blechschaden kaputt! Ja, das ist eine sehr eckige, zackige, harte Sprache auch. Hören Sie das? Haben Sie das gehört? Ja. Da braucht man überhaupt keine Vokale mehr. Und deswegen ist Deutsch auch eine sehr eckige und harte Sprache. Ja, das ist Deutsch. So. Aber nicht nur die Sprache, folglich natürlich auch. Ja, genau, die Menschen. Die sind auch genauso. Die sind eckig und zackig und hart und kalt. Oh ja, hören Sie das an der Sprache? Kalt. Kalt sind die. Also deswegen denken die natürlich auch so eckig und zackig und kalt. Und wenn man in Deutschland kein Deutsch sprechen würde, dann hätte es Hitler nie gegeben.
Ja, also der harsche Klang der deutschen Sprache als Urgrund für Hitler, das sind so Pointen, die Philipp Löhle ständig wie wirklich Brandbomben in diesen Text eingeführt hat und die man dann aber auch zünden muss, will man diesem Stück zu seiner Wirkung verhelfen.
Klingt eigentlich doch, finde ich, insgesamt sehr ernst. Gelingt es Tina Lanig, der Regisseurin, denn daraus jetzt wirklich eine Satire zu machen?
Nein, nicht wirklich. Also Tina Lanig ist eher eine Regisseurin, die sich durch große Zurückhaltung als durch wirklich starke Setzungen bisher in ihrer Karriere ausgezeichnet hat. Und man kann jetzt wirklich nach dieser Uraufführung sagen, dass auch das Satirische, dass ein Ensemble in einer durchaus Ernsthaftigkeit dann aber auch in ein Pointengewitter zu führen, dass das auch nicht wirklich zu ihren Talenten zählt, muss ich leider sagen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich beim Lesen des Textes, und das geht mir eigentlich selten so, sehr viel mehr gelacht habe als jetzt bei dieser Aufführung. Da verpufft dann leider viel ist viel nicht in dieser szenischen Dynamik gehalten, die der Autor vorgibt. Vielleicht noch zum Schluss, wenn Löhle sein Stück also wirklich ins Groteske ausfransen lässt, dass da dieser Uraufführung noch einiges, würde ich mal sagen, an Land gewinnen kann. Letztlich aber würde ich sagen, ist dieser Antieuropäer, also das Stück, sehr viel besser als das, was man jetzt bei dieser Uraufführung leider hat zu sehen bekommen hat.
Sven Rickleffs über Philipp Löhles neues Stück Antieuropäer, inszeniert von Tina Lanik am Staatstheater Nürnberg. Die nächsten Vorstellungen sind an diesem Samstag und noch weitere viermal im Februar. Sven Rickleffs, besten Dank.
Gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Plakatkünstler Wes Wilson ist tot. Er starb bereits in der vergangenen Woche im Alter von 82 Jahren in seinem Haus in Missouri. Das berichtet die New York Times. Wilson gehörte in den 1960er Jahren zu den bekanntesten Plakatkünstlern in Kalifornien. Er schuf die legendären psychedelischen Poster von bekannten Bands wie Grateful Dead, Jefferson Airplane und Van Morrison. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte soll mit einem groß angelegten Projekt in Berlin vorangetrieben werden. Dafür stehen in den kommenden Jahren rund 3 Millionen Euro zur Verfügung, kündigte Berlins Kultursenator Lederer an. Ziel sei es, auch die Folgen der Kolonialgeschichte für die Gegenwart in den Blick zu nehmen. Dazu gehören laut Lederer Fragen rund um die Rückgabe von Kulturgütern und die Aufarbeitung der Herkunft von Museumsbeständen, aber auch die Grundlagen der heutigen weltweiten Wirtschaftsbeziehungen. Ein Beirat deutscher und internationaler Wissenschaftler begleitet das Projekt, unter anderem aus Namibia, der früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Der Cellist Jan Vogler bleibt Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Er habe seinen Vertrag für weitere 5 Jahre bis 2026 verlängert, wurde in Dresden mitgeteilt. Der 55-Jährige hatte die Leitung des Musikfestivals 2009 übernommen. Er konzertiert zudem weltweit als Cellist. Der Musiker habe die Festspiele kontinuierlich zu einem der bedeutendsten und erfolgreichsten Klassikfestivals in Europa ausgebaut, hieß es. Die Einnahmen aus Kartenverkäufen und Sponsoring haben sich den Angaben zufolge unter seiner Leitung verfünffacht. In diesem Jahr finden die Dresdner Musikfestspiele vom 12. Mai bis 12. Juni statt. Es spielen die New Yorker Philharmoniker ebenso wie Rocklegende Sting. Die baden-württembergische Landesregierung will das Sprechen von Dialekten fördern. Regionale Mundarten seien ein kultureller Schatz, den es für die Zukunft zu bewahren gelte, betonten Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen und CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann in Stuttgart. Experten aus Schule, Wissenschaft und Kultur sollen nun konkrete Ideen zur Dialektförderung erarbeiten. Mit Blick auf Globalisierung und digitale Vernetzung stehe das Dialektsprechen auch für den Wunsch nach einer regionalen Verortung.
Danke, Oliver Thoma, für die Kulturnachrichten. Der DAM-Preis des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt ist sehr begehrt. 26 Architekturbüros haben sich in diesem Jahr mit in Deutschland gebauten Projekten beworben. Sie alle sind jetzt in einer Publikation versammelt, die gesamte aktuelle deutsche Baukultur. Die Projekte der 5 Finalisten, die werden in einer Ausstellung präsentiert, bei deren Eröffnung am Abend dann der DAM-Preis verliehen worden ist. Für ein Bauwerk, dem ein Jurymitglied den Namen Schostakowitsch gegeben hat. Ein schwieriges Stück, meisterhaft gespielt. Rudolf Schmitz hat als erstes den Preisträger vor dem Mikrofon.
It's a very complex program in a way, which we needed to find identity for.
David Chipperfield brachte die Sache auf den Punkt. Ein hartes Stück Arbeit, Identität zu schaffen für ein Bauwerk, das sich so vielen unterschiedlichen Anforderungen gegenübersah.
Die James-Simon-Galerie in Berlin hat von David Chipperfield Architekten hat den DRM-Preis 2020 gewonnen, weil sie schlussendlich ein Stück Stadt geschaffen hat, das vorher nicht da war. Sie hat also Placemaking betrieben auf eine sehr interessante Weise. Und wie David Chipperfield vorhin ausführte, ging es nicht darum, ein eigenständiges neues Museum zu errichten, sondern ein dienendes Stück Infrastruktur, was viele andere Aufgaben erledigt hat, aber die nicht zeigt, sondern eigentlich ein neues Stück öffentlichen Raum zu schaffen. Und der ist entstanden und es ist einer der schönsten öffentlichen Plätze, die es in Deutschland gibt und jeder kann dorthin gehen.
Peter Katschuller-Schmal, Direktor des Frankfurter Architekturmuseums, ist begeistert von diesem Stück Öffentlichkeit, das Berlin hinzugewonnen hat. Die Pfeilerhalle, die Freitreppe, die Terrasse mit Café und Restaurant, die für alle Besucher zugänglich ist. Und schätzungsweise bereits 500.000 Gäste angelockt hat.
Das Wichtigste ist offensichtlich der öffentliche Raum und die Verschränkung der Flächen und Plätze und die Verbindungen mit Architekturelementen, die, wie Chipperfield es ausführte, geborgt sind von den Vorgängern aus dem 19. Jahrhundert, aber doch in unsere heutige Zeit transformiert sind und nicht eigenständige neue Kreationen, sondern Anleihen an die Vergangenheit, aber auf heutige Weise umgesetzt.
David Chipperfield, eigens angereist, steht vor dem perfekt gestalteten Holzmodell der Museumsinsel und sinniert darüber, welche ungeheure Aufgabe heute den Museen zugemutet wird.
Because we know that museums have an increased responsibility, a little bit unfair on them, but it's an increased responsibility to provide social infrastructure.
Für die soziale Infrastruktur also sollen sie sorgen. Und da kommt auf die Architekten eine ganz neue Anforderung zu. Sie müssen sich vor allem mit den Bedürfnissen einer Bürgergesellschaft auseinandersetzen.
It's not so easy anymore. Politicians are more nervous about it. The citizen has more rights, and quite correctly. And I think especially because too many people feel isolated in their urban environment, therefore they feel stronger about it. It is an increasing problem about how do we establish a dialogue.
Architekten, so David Chipperfield, müssen es endlich lernen, ihre Projekte, die Baulogik, den Zweck, die Ästhetik ihrer Bauten zu kommunizieren. Wenn es denn ein dominierendes Thema in dieser Ausstellung mit insgesamt 26 realisierten Bauten gibt, dann ist es das der Nachhaltigkeit. Einer der Finalisten aus dem Frankfurter Raum, NKBAK-Architekten, hat die Friedhofsmauer eines Kirchplatzes genutzt, um einen Neubau mit Klinkerfassade anzufügen. Ein heftiger Kampf mit den Denkmalschützern ging dieser gelungenen Verschränkung von Alt und Neu voraus. Ansonsten glänzt Frankfurt wie viele andere Großstädte eher mit dem Abriss von ganzen Baukomplexen.
Dieses Abreißen nach 20 Jahren und Neubauen ist eine große Verschwendung von Energie, von Material, von menschlicher Arbeit. Das müsste eigentlich in Zukunft sehr viel strikter gehandhabt werden. Wir müssen mehr weiterverwenden. Und das ist eine ganz neue Betrachtungsweise von Architektur. Und da müssen wir natürlich auch auf die Bauten schauen. Wo wurde denn angebaut, verändert, umgebaut? Was sind denn die Aufgaben, die auf uns zukommen?
Die Ausstellung zum Frankfurter DAM-Preis 2020 zeigt diverse junge Büros, die sich dieser Nachhaltigkeitsdimension bewusst sind. Dass der Taz-Neubau in Berlin unter die 5 Finalisten kam, hat allerdings eher mit der seismografischen Neubestimmung der Architektur zu tun. Wie baut man also ein Haus mit Büroflächen, wenn die Zukunft des verlegerischen Gewerbes so unsicher ist wie heute? Die Antwort heißt Netzstruktur, Werkstattatmosphäre, Räume für eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsformen. Unsere gesellschaftliche Zukunft ist ungewiss. Die Architekten versuchen trotzdem, sie zu bauen.
Und das wird der Brite David Chipperfield auch nicht vergessen, dass er den DAM-Preis 2020 ausgerechnet am Brexit Day bekommen hat für seine Berliner James-Simon-Galerie. Die Ausstellung mit allen Projekten ist bis zum 10. Mai im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main zu sehen. Und in der zweiten Hälfte dieser Sendung sind wir also in London vor dem heutigen Brexit-Countdown. Deshalb ziehen wir Paul Stenners Kulturpresseschau jetzt einfach vor und sind auch dort aber gleich mitten im Thema.
Der 31. Januar ist überschattet vom Austritt des Boris Johnson-Lagers aus der Europäischen Union. Die Brexiteers jubeln und werden sich betrinken. Die Remainer werden einige Tränen verdrücken. Und alle werden sorgenvoll in die Zukunft schauen, nur Boris Johnson nicht, der ist begeistert, egal was kommt. Die Tageszeitung Taz hat in den Streamingdiensten immerhin 60 Poptitel gefunden, die sich mit dem Brexit beschäftigen. Die meisten Songs hätten sich im Übrigen gegen die Abspaltung gerichtet. Da wird eine obskure Band, wie die Taz schreibt, namens Political Figures angeführt, die Songzeilen wie Brexit means Brexit mischt mit O-Tönen aus den vergangenen Debatten. Oder der in Frankreich lebende Remainer Douglas Hinton wird genannt, der einen Song geschrieben hat mit dem Titel Road to Brexit Tinction, womit er ein neues Wort erschaffen hat, das die Auslöschung des Königreichs vorhersieht. Da in den vergangenen Brexit-Debatten so unglaublich viel gelogen und verdreht wurde, finden wir leicht eine Überleitung zum nächsten Thema. Die Welt berichtet darüber, wie eine Parodie auf den Theaterdichter Heiner Müller es schaffte, sich als ganz und gar glaubwürdiger Heiner-Müller-Text in dessen Gesamtausgabe zu schmuggeln. Die Parodie verfolgte viele Irrwege, die auch von vielen kundigen Leuten beobachtet worden waren, und mutierte zum angeblichen Original. Die Verlagsankündigung habe sie stolz beschrieben als 3 im Nachlass gefundene knappe Szenen. Seit 2002 schon werden unvorsichtige Heiner-Müller-Exegeten aufs Glatteis gelockt. Keine falsche Vorspiegelung, sondern eine Verschleierung von Fakten ist das Thema im Tagesspiegel. Die Zeit hatte in ihrer letzten Ausgabe aufgedeckt, dass der langjährige Chef der Berlinale, Alfred Bauer, ein hochrangiger Nazi und SA-Mann war. Nach ihm ist ein Preis der Berlinale benannt, was es nun, so Kulturstaatsministerin Monika Grütters im Tagesspiegel, nicht mehr geben werde. Die Welt führt dazu ein langes Gespräch mit dem Filmhistoriker Armin Jäger, der leicht darauf verweisen kann, dass man das schon längst hätte wissen können, weil die Aktenlage in den Archiven ausreichend sei. Nun gut, Bauer war wohl nur ein kleines Licht der Nazi-Diktatur gewesen und hatte später für seine Berlinale Jahre einen recht guten Leumund. Aber, so der Filmhistoriker in der Welt, das ist doch gerade das Interessante und Beunruhigende. Wie opportunistisch die Menschen ihre Ansichten um 180 Grad drehen können, solange es ihnen nützt. Die FAZ druckt einen langen Text von John le Carré, Mastermind des Spionageromans. Er fragt sich, ob er es wagen könne, den Olof-Palme-Preis anzunehmen, der ihm angetragen worden war. Carrés Thema ist der Mut. Wenn man Palme liest und darüber nachdenkt, fragt man sich bald, wer man selbst eigentlich ist. Und wohin die eigene moralische Tapferkeit verschwunden ist, als sie gebraucht wurde. Le Carré lässt in der Erinnerung Olof Palmes Leben und sein eigenes parallel laufen, bewundert den menschlichen und politischen Mut des Schweden und schwärmt: Ich möchte einen Olof Palme auch für mein Land, das während meiner Lebenszeit nicht einen einzigen Staatsmann seines Formats hervorgebracht hat. Ich möchte zu ihm sagen: Ich bin nicht nur ein Remainer, ich bin durch und durch Europäer. Doch nun haben die Ratten das Ruder übernommen. Es finden sich noch weitere entschiedene und kluge Bemerkungen in Mr. Masterminds Text, der hiermit wärmstens empfohlen wird. Den Olof-Palme-Preis hat Le Carré am vergangenen Donnerstag entgegengenommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute Nacht geht Großbritannien, the land of hope and glory. Hoffen auch Sie auf das Beste für uns alle und genießen Sie Ihr Johnson-freies, also glorioses Wochenende.
Jetzt wird's also ernst. Großbritannien verlässt um Mitternacht Brüsseler Zeit die Europäische Union. Durch die Zeitverschiebung ist es in London dann erst 23 Uhr. Der Countdown läuft. Wir werden gleich noch nach Westminster schalten, um zu fragen, wie dieses Trauerspiel oder dieses Freudenfest heute Nacht inszeniert wird. Vorher aber schalten wir zu Katharina Ruckteschel-Katte nach London. Sie leitet seit anderthalb Jahren das Goethe-Institut dort und die Region Nordwesteuropa. Das heißt, ihre Amtszeit ist schon die ganze Zeit vom Brexit überschattet. Frau Ruckteschel-Katte, guten Abend.
Guten Abend.
Wie geht es Ihnen in dieser Brexit-Nacht?
Ja, ist natürlich für uns kein Freudenfest. Aber ich denke, wir konnten uns jetzt 3 Jahre lang darauf vorbereiten. Und ich glaube, wir werden jetzt diese Nacht nicht feiern, aber auch nicht trauern, sondern einfach den Stirn bei den Hörnern packen und das nächste Jahr jetzt nutzen, alle Verbindungen, alle Möglichkeiten so aufzubauen, dass dann, wenn der wirkliche Brexit stattfindet, nämlich Ende dieses Jahres, dann vorbereitet zu sein.
Derzeit wird ja vor allem über künftige Handelsabkommen diskutiert. Was aber bedeutet der Austritt jetzt für den Kulturaustausch? Der ist ja in Großbritannien durchaus auch ein Wirtschaftsfaktor, angeblich wichtiger als die Landwirtschaft, hat der Guardian geschrieben.
Durchaus. Es ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Ich glaube, sogar einer der größten der Welt. Wir wissen das alle. Popkultur kommt aus England, Musik, aber auch Film etc. Das wird für die Briten nicht einfach werden, wenn sie auf Kooperationen in Zukunft, gerade mit den europäischen Ländern, werden nicht verzichten müssen, aber zumindest dafür zahlen müssen extra. Es wird auch nicht einfach sein, die Tourneen durch Europa zu schicken, wenn jetzt sozusagen alle möglichen Visa und Zoll und etliche Zollformalitäten auf sie zukommen. Also ich denke, das wird schwierig werden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass London nach wie vor eine Kulturmetropole bleiben wird.
Wir erreichen Sie gerade auf dem Flughafen in Heathrow in London. Darum hören wir da im Hintergrund ein paar Geräusche. Ich hoffe, dass das jetzt nicht weiterhin zu sehr stört. Das Goethe-Institut engagiert sich seit über 60 Jahren für den deutsch-britischen Kulturaustausch, hat eben Institute in London, auch in Glasgow. Wie werden Sie Ihre Programme jetzt nach dem Brexit neu ausrichten?
Also wir werden uns natürlich sehr viel verstärkter für die Kooperationen einsetzen mit unseren Partnern. Wir werden vor allen Dingen auch versuchen, mit den Briten jetzt in die Fläche, also außerhalb der Ballungszentren zu gehen, um dort vor allen Dingen die Menschen zu erreichen, die wir offensichtlich vor dem Referendum und vor dem Brexit nicht erreicht haben. Also das wird sicherlich ein Schwerpunkt von uns sein.
Wenn ich da nachfragen darf, das heißt also außerhalb Londons, dort wo viele für den Brexit gestimmt haben, was machen Sie da?
Also da wollen wir vor allen Dingen junge Menschen erreichen, die in der Regel noch keinen Kontakt mit dem Ausland hatten oder sogar eben mit Kultureinrichtungen. Wir wollen Jugendaustausch befördern. Wir haben eine sehr schöne Kooperation auch mit unserem Wirtschaftskreis. Das sind Firmen, die uns dabei unterstützen, junge Menschen nach Deutschland zu bringen, zuerst Berufserfahrungen zu machen. Aber auch mit den Fußballvereinen haben wir eine Kooperation, sodass zwischen zum Beispiel Arsenal und dem ersten SC Köln Austausch stattfindet für junge Leute, die in dem Sektor arbeiten wollen.
Kulturelle Förderprogramme der EU fallen ja künftig weg. Also ich denke jetzt an das Erasmus-Programm oder sowas wie das Programm Creative Europe. Das heißt, da brechen Ihnen auch Kooperationspartner weg. Mussten Sie Projekte canceln oder erstmal auf Eis legen?
Ja, also es ist in der Tat leider so, das ist einer der wichtigsten Partner, mit denen wir immer EU-Projekte sozusagen anleiern konnten, der British Council, aber auch andere Partner hier in Großbritannien sind natürlich jetzt nicht mehr mögliche Partner. Und es ist in der Tat so, dass jetzt schon vorsorglich mehrere EU-Projekte nicht an uns vergeben werden konnten.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, also wir hatten ein Projekt geplant zum Thema Menschenrechte mit einem britischen Partner. Und da war es dann leider nicht möglich. Beziehungsweise wir haben den Antrag gestellt, aber er wurde dann eben nicht genehmigt, weil man eben damit rechnet, dass der Brexit jetzt auch kommt und damit eben auch das Projekt nicht mehr zu Ende geführt werden kann.
Rücken denn dann jetzt die anderen europäischen Kulturinstitutionen, die in Großbritannien Stationen haben, unter diesen Bedingungen enger zusammen?
Unbedingt. Also der Brexit hat viele negative Seiten, aber er hat auch das Positive, dass nicht nur die Verbindungen zwischen Großbritannien und uns und den anderen europäischen Ländern im Kulturbereich deutlich verstärkt wird, sondern eben auch wir zusammen mit den anderen europäischen Ländern sehr viel stärker versuchen, jetzt diesen Gap, der jetzt entstehen könnte, zu überbrücken. Heute Abend zum Beispiel findet ein Event des Clusters UNIC statt. Das ist eine Vereinigung der europäischen Kulturinstitute hier, wo wir Kurzfilme zeigen, wo wir die Menschen einladen, zusammen zu kommen, um eben diesen Abend zu feiern. Ich habe den leider verpasst, weil ich jetzt gerade zu spät gelandet bin. Deswegen sitze ich hier noch am Flughafen. Aber natürlich, wir haben gemeinsam schon mehrere Projekte geplant.
Wird die Arbeit des Goethe-Instituts vielleicht sogar wichtiger als Brückenbauerin zu Europa?
Ich glaube unbedingt. Also wie gesagt, es ist schon was Positives deswegen, weil wir sozusagen alle aufgewacht sind und gesagt haben, ja, jetzt wo die EU sozusagen uns nicht mehr automatisch hilft, unsere gemeinsamen Projekte zu planen und durchzuführen, jetzt müssen wir das eben selbst anpacken. Und gerade auch hier in Großbritannien sind wir von vielen Partnern und auch Organisationen wie zum Beispiel dem Arts Council auf uns zugekommen und haben gesagt, hier, wir wollen nachhaltige gemeinsame Projekte machen. Und wir als Goethe-Institut stellen uns dadurch jetzt auch deutlich europäischer auf. Wir sind ein deutsches Kulturinstitut, das eben auch ein europäisches Kulturinstitut ist. Und ich denke, das ist wirklich ein schönes Ergebnis dieses doch schrecklichen Brexit.
Sie haben die Arbeit mit jungen Leuten angesprochen. Sie arbeiten ja auch mit 12 Partnerschulen in Großbritannien zusammen, fördern Austauschprojekte junger Menschen zwischen Deutschland und Großbritannien. Werden die jetzt noch begehrter?
Unbedingt. Also das ist auch sehr schön. Wir haben jetzt auch gerade letzte Woche eine sogenannte Passschule, eine Partnerschule in Nordirland eröffnet. Wir kriegen jetzt immer mehr Nachfragen, obwohl Deutsch eigentlich in den letzten Jahren zurückgegangen ist, ist doch die Nachfrage nach der Verbindung, nach dem Austausch mit Deutschland, mit Europa doch gestiegen. Und das sehen wir an diesen Schulen.
Verändert sich eigentlich für Sie als Deutsche in London Ihr persönliches Zugehörigkeitsgefühl zu Großbritannien?
Also ein bisschen ist es schon so. Also wenn man hier lebt, dann fühlt man sich schon so ein bisschen, als wollten sie einen nicht mehr haben, als wäre man nicht mehr sagen, der Nachbar oder ja, es gehörte man nicht mehr dazu. Also was natürlich von allen, mit denen man direkt zu tun hat, natürlich verneint wird. Und im Gegenteil, alle bekräftigen, wie wichtig sie finden, dass man eben weiterhin Europäer ist und weiterhin die gemeinsame Kultur und die gemeinsame Geschichte hat. Aber es bleibt natürlich nicht aus, dass man ein bisschen, ich sag mal, beleidigt ist, einfach weggestoßen zu werden.
Katharina Ruck-Teschel-Katte leitet das Goethe-Institut in London. In wenigen Minuten unter neuen Vorzeichen, denn Großbritannien verlässt in 9 Minuten die Europäische Union. Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit, Frau Ruck-Teschel-Katte, und danke fürs Gespräch. In London läuft der Brexit-Countdown auch in Form einer projizierten Uhr in der Downing Street. Und dort im Regierungsviertel ist unser Großbritannien-Korrespondent Friedbert Meurer unterwegs. Er beobachtet, wie dieses lange angekündigte Ende nun tatsächlich vonstatten geht, wie der Brexit heute Nacht inszeniert wird. Wo, Herr Meurer, stehen Sie genau und wie ist die Stimmung?
Ich stehe vor dem Portcullis-Haus. Das Portcullis-Haus ist ein Abgeordnetenhaus. Hier haben die Abgeordneten ihre Büros. Direkt gegenüber ist Big Ben. Big Ben ja eingerüstet. Der Elisabeth-Turm wird renoviert. Deswegen wird ja auch die berühmte Glocke nicht läuten. Gleich um Mitternacht deutscher Zeit, 23 Uhr hiesiger Zeit. Und direkt hier um die Ecke auf dem Parliament Square, einer kleinen Wiese, findet eine Kundgebung statt mit, ich sag mal, 5000 Menschen und tausenden weiteren, die in den umliegenden Straßen stehen, die Fahnen schwenken, das alles hell ausgeleuchtet, Union Jack-Fahnen, rot, weiß, blaue, britische Fahnen, ein einziges Fahnenmeer. Es werden politische Reden gehalten, es werden Lieder gesungen, ein bisschen ist das eine Mischung aus Kundgebung und Last Night of the Proms. Es werden dieselben Lieder gesungen wie Land of Hope and Glory oder gleich auch die Nationalhymne Rule Britannia ist gesungen worden. Das alles ist eine Veranstaltung der Brexit-Partei von Nigel Farage. Er wird gleich der Hauptredner hier sein.
Ah ja, er hat noch nicht gesprochen. Ja, dann um Mitternacht, also 23 Uhr Ihrer Zeit. Boris Johnson hat sich heute...
Er hebt sich den Countdown auf, genau.
Ja, Boris Johnson hat sich heute Abend nur in einer Fernsehansprache gezeigt und gemeldet. Er ist selbst nicht vor Ort auf den Londoner Straßen. War das klug?
Ich glaube schon, dass es klug war. Es ist ein bisschen so hier wie eine Theateraufführung und die wichtigste Person, der Hauptregisseur, ist überhaupt nicht dabei. Er geht ein bisschen auf Distanz. Boris Johnson war auch heute den ganzen Tag in Sunderland, hat da die Kabinettssitzung gemacht, weit weg im Nordosten. Vorgeblich will er damit demonstrieren, wie sehr er sich jetzt für den abgehängten Nordosten einsetzt. Aber es kommt ihm ein bisschen zu Pass, hier auf Distanz zu dieser Kundgebung zu gehen. Und zwar deswegen, weil Johnson natürlich weiß, und da ist er dann klug genug zu sehen, 48% des Landes wollen heute überhaupt nicht feiern. Ganz im Gegenteil, denen ist eher nach Weinen zumute. Und da jetzt eine Geste des Triumphes als Triumphator hier vor der Menge aufzutreten, das hat sich Boris Johnson verkniffen.
Ja, und wie zeigen sich diese Weinenden, die Remainer, die ja auch die Labour-AnhängerInnen?
Es sind nur wenige hier. Vorhin ist ein junger Mann an mir vorbeigegangen, hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, it's so sad, es ist so traurig. Also Tränen habe ich deswegen hier unmittelbar nicht gesehen, weil hier fast überhaupt keine Remainer sind. Die Remainer sind zu Hause geblieben. Sie versuchen das Ganze auch ein bisschen zu ignorieren, ein wenig wegzudrücken. Sie erleben dieses Fahren mehr nicht. Sie sehen vielleicht die Nachrichten, sehen es dann, hören die Lieder, möchten aber mit all dem nicht so wirklich was zu tun haben. Es ist hier in der Downing Street, wird eine Uhr angestrahlt an die Downing Street, die eben den Countdown jetzt herunterzählt. Aber das sind alles minimale Kulissen, die man hier aufgestellt hat. Es ist weit entfernt von einem Staatsakt. Es wird ein wenig illuminiert, aber eigentlich ist es ein bisschen eine fast lächerliche Inszenierung. Zwei Wände sind angestrahlt in den Landesfarben Blau, Rot, Weiß. Das ist es dann auch schon.
Und ist denn noch was Größeres geplant?
So als
also die Glocken kommen vom Band und Nigel Farage spricht und dann?
Die Glocken kommen vom Band, Nigel Farage spricht, dann wird der Countdown gezählt, dann liegen sich hier die Brexit-Befürworter in den Armen, jubeln. Das war es dann aber auch. Boris Johnson selbst hat ganz offensichtlich in seinem Ministerium, in der Downing Street, in den Behörden veranlasst, dass man jetzt das Wort Brexit nicht mehr in den Mund nimmt. Er hat in seiner Rede kein einziges Mal Brexit gesagt. Brexit ist erledigt. Brexit ist Vergangenheit, sagt er. Jetzt brechen wir zu neuen Ufern auf und wollen verhandeln. Dieses Wort jetzt wird jetzt vermieden. Damit will er ein bisschen natürlich auch die Nerven von allen Beteiligten schonen, sich vielleicht auch selbst ein bisschen von Kritik abschirmen, wenn die Verhandlungen nicht so gut laufen mit der EU. Hier ist gerade ein Polizeiwagen vorbeigefahren.
Nichts zu hören.
Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert ist. Bisher ist es ruhig geblieben. Ich habe nichts von Auseinandersetzungen mitbekommen.
Mit was für einem Gefühl, Herr Meurer, gehen Sie denn heute nach Hause?
Wehmütig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja mit einigen Kollegen hier, eine Kollegin von der Süddeutschen Zeitung, von der Berliner Zeitung. Und ja, also zum Jubeln ist uns hier nicht zumute. Das ist nicht das, was sich deutsche Europäer hier gerade in London vorgestellt haben. Wir haben auch diese Bilder aus dem Europaparlament gesehen, wo die Abgeordneten sich umarmt haben, gemeinsam Lieder gesungen haben. Diese Bilder würden wir natürlich lieber sehen. Die Brexiteers, mit denen ich hier heute Abend rede, die sagen ja, wir wollen euch Deutsche ja nicht verlassen. Wir finden es ja toll, dass ihr trauert,
ja.
Aber wir bleiben doch mit euch zusammen. Wir wollen nur die Bürokratie nicht mehr haben. Wir wollen aus der EU raus, aber wir bleiben mit euch zusammen, behaupten sie.
Unser Großbritannien-Korrespondent Friedrich Meurer live, Friedbert Meurer live aus London. Genau 2:10, bevor der Brexit Realität wird. Danke Ihnen, Herr Meurer.
Dankeschön, schöne Grüße.
In 2 Minuten ist die Europäische Union also eine andere. Bei Twitter habe ich heute diesen Satz gefunden. Morgen trinke ich zum Frühstück meinen English Brexit Tea. Ich bin Britta Bürger und verabschiede mich mit dem Brexit-Gegner Paul Weller. What would he say?